Bürgerfunk bei Radio Köln.
Alle Welt on Air. Begegnungen.
Alles ist bewahrt in der Erinnerung, der Traum des Lebens und der Geschichte. Alles ist eingehämmert in der Erinnerung, der Stachel des Lebens und der Geschichte.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van. Y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Der argentinische Liedermacher León Gieco.
De los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Die Protagonisten unserer heutigen Sendung in der Reihe Mexiko, mutige Frauen, ist Ana Ignacia Rodríguez, genannt La Nacha. Sie hat ein Massaker überlebt. Das Massaker von Tlatelolco in Mexiko am 2. Oktober 1968. An jenem Tag wurden auf Befehl der mexikanischen Regierung zwischen 300 bis 500 Menschen ermordet, die sich friedlich zum Protest auf dem Platz in der Hauptstadt Mexikos versammelt hatten. Vier lange Jahrzehnte sind seitdem vergangen und Nacha hat nicht einen Tag verzäumt, Gerechtigkeit für die Ermordeten einzufordern.
¿Por qué matar? Siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué matar?
Warum töten? Immer wieder habe ich mir dieselbe Frage gestellt. Warum töten?
Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco yo me imagino un águila real.
Am 2. Oktober 1968 kamen Tausenden von Menschen auf den Platz von Tlatelolco, dem Platz der drei Kulturen, im Herzen von Mexiko-Stadt zusammen, aus Protest gegen die repressive Politik der Regierung von Gustavo Díaz-Ordaz. Studenten und Studentinnen, Arbeiter, Hausfrauen, Intellektuelle waren auf der Straße.
Die massive Mobilisierung war von den mexikanischen Behörden genehmigt worden. Es war eine Falle. Der Platz war umstellt von Panzern der Armee. Viele Demonstranten konnten aus dieser Umzingelung nicht entkommen und die Scharfschützen, die auf den umliegenden Häusern postiert waren, schossen in die Menge, um zu töten. Die genaue Zahl der Toten ist bis heute unbekannt.
Mira, el número exacto no se sabe, porque es bien sabido que hubo muchos cadáveres que se los testigos vieron cómo los recogían en camiones del ejército. Y se los llevaron al campo militar número uno. Se ha sabido que cremaron los cadáveres, muchos, no se sabe cuántos, pero hay gente que habla de 300 o más, otros de 500, o sea, son versiones muy diferentes.
Die genaue Zahl ist unbekannt. Man weiß, es gab viele Leichen. Zeugen haben gesehen, wie sie auf LKWs des Militärs geladen und zum Militärcamp Nummer 1 gebracht wurden. Dort haben sie die Leichen verbrannt. Viele Leichen. Wie viele weiß man nicht. Aber es gibt Leute, die von 300 oder mehr sprechen, andere von 500. Das sind sehr unterschiedliche Zahlen. Auf der Stele von Tlatelolco erscheinen nur 33. Das ist ein Denkmal, das auf Initiative des Komitees 68 errichtet wurde, dort auf dem Platz, zur Erinnerung an die Bewegung von 1968. Auf dieser Stele werden 33 Personen genannt, die offiziell anerkannt sind. Darin sind auch einige Soldaten. Es starben ja auch Soldaten auf dem Platz. Das ist die offizielle Regierungsversion. Aber die genaue Zahl ist nie bekannt geworden. Und ich sage, egal, ob ein, zwei, drei, vier Leute auf dem Platz waren. Es war ein Anschlag aus dem Hinterhalt, niederträchtig. Ich habe mich immer gefragt, wenn Sie die Bewegung fertig machen wollten, warum haben Sie nicht die Anführer festgenommen? Warum haben Sie ihnen nicht den Prozess gemacht als politische Gefangene? Denn wir waren politisch Bewegte, Studenten und Studentinnen oder was auch immer, aber keine Verbrecher. Warum also kein Verfahren gegen uns einleiten und uns anklagen und zu so und so vielen Jahren verurteilen? Warum töten? Immer wieder habe ich mir diese Frage gestellt. Warum töten?
Entre las piedras de un lago muerto se oye el sollozo de una ciudad. Otra colonia más que se extiende, otra familia sin sueldo ni hogar. Pero la mata sí sigue dando, cada uno lucha para ganar. Todos gozamos la vida un rato, tránsito pasa que viene y va.
Mit anderen Überlebenden des Massakers von Tlatelolco gründete Ana Ignacia Rodríguez, genannt La Nacha, das Komitee 68. Gemeinsam mit anderen Organisationen fordert sie Gerechtigkeit und verlangen Verurteilung und Strafe für den Hauptverantwortlichen des Massakers, Luis Echeverría.
Luis Echeverría Álvarez. Por este medio, el pueblo de México lo declara culpable de genocidio. A pesar de lo que hayan decidido los magistrados Manuel Bárcena, Rosa Guadalupe Malvina y María Eugenia Martínez del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al absolverlo de todos los cargos en su contra. Ante esta situación, la sociedad mexicana lo responsabiliza de los delitos de lesa humanidad cometidos contra la población el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y los cometidos durante todo el sexenio que usted gobernó, aplicando de manera sistemática una política de terrorismo de Estado contra las personas que usted debía de haber protegido. Atentamente, el pueblo de México. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo a todos los responsables y sus cómplices.
Luis Echeverría Álvarez. Das mexikanische Volk erklärt sie des Völkermordes für schuldig. Obwohl die Richter des 5. Strafgerichtshofs des 1. Bezirks sie von allen Anklagen freigesprochen haben, macht die mexikanische Gesellschaft sie für Verbrechen des Völkermordes verantwortlich, begangen am mexikanischen Volk am 2. Oktober 1968, indem sie eine Politik des Staatsterrorismus gegen Personen anwandten, die zu schützen sie die Pflicht gehabt hätten. Wir vergessen nicht, wir verzeihen nicht, wir versöhnen uns nicht. Gerichtsverfahren und Strafe für alle Verantwortlichen und ihre Komplizen.
Der Mai 68 war ein frischer Windstoß, die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete Ordnung ersitterte. Der Funke der Revolte entzündete sich in Paris und verbreitete sich wie der Wind über die ganze Welt. Mexiko war keine Ausnahme. Die allgemeine Lage im Land war schon erhitzt. In diesem unruhigen Klima begannen die Studenten und Studentinnen, sich wegen eines nicht besonders bedeutenden Problems zu mobilisieren. Aber gleich bei ihren ersten Forderungen beginnt die Repression gegen sie. Statt die Studenten einzuschüchtern, schweißten die staatlichen Gegenmaßnahmen sie erst recht zusammen und stärken die neue Bewegung. Nadja war damals eine junge Studentin an der rechtswissenschaftlichen Fakultät.
Formó con fuerza y se creó un pliego petitorio y un Consejo Nacional de Huelga. Estábamos luchando por las libertades democráticas en el país porque no eran demandas de la universidad solamente, sino eran demandas de libertad, por ejemplo, a los presos políticos de ese momento, de los ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Pedía que hubiera libertades democráticas, que desaparecieran los cuerpos de policía de ese momento.
Es wurde ein Forderungskatalog aufgestellt und ein nationaler Streikrat gebildet. Wir kämpften für demokratische Freiheiten in Mexiko. Es waren nicht nur Forderungen aus der Universität, sondern es ging um Freiheitsrechte, zum Beispiel für die politischen Gefangenen oder die beiden Eisenbahner, Valentin Campa und Demetrio Vallejo. Es wurden demokratische Freiheiten eingefordert und dass die Polizeikräfte verschwinden sollten. Davon gab es damals etliche. Und vor allem, ein sehr wichtiger Punkt, war die Abschaffung des Artikels 145 und 145 bis. Nachdem 3 oder 4 Personen, die zusammenkamen, festgenommen werden konnten, weil man annehmen konnte, sie wären gegen die Regierung, sie würden zum Aufruhr anstiften. Wir forderten also die Abschaffung dieses Paragraphen. Dafür kämpfte die Bewegung. Ich war für die juristische Fakultät dabei, im Komitee der Bewegung, mit Roberta Benaya Martinez, genannt La Tita. Sie war die Vertreterin gegenüber dem Nationalen Streikrat.
Y bueno, pasa el acto más importante para nosotros de la violación a la autonomía universitaria el 18 de septiembre y el apoyo que el rector Barrosierra nos presta al movimiento y cómo iza la bandera media asta y salen en una manifestación con nosotros. Pues en ese momento el movimiento tenía mucha fuerza y yo pienso que el gobierno sintió que podía caer, ¿no?
Und dann kam es zum wichtigsten Vorfall für uns. Der Verletzung der Autonomie der Universität am 18. September und der Unterstützung der Bewegung durch den Rektor Barrosierra, der die Flagge auf Halbmast setzen ließ und mit uns gemeinsam zur Demonstration ging. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bewegung viel Kraft und ich denke, die Regierung spürte, dass sie fallen könnte.
La prensa en ese momento solo decía la versión oficial.
Die Presse gab damals nur die offizielle Version wieder. Deshalb bildeten wir die Infobrigaden. Ich glaube, das ist wohl das Wichtigste, was die Studentenbewegung hervorgebracht hat. Diese Informationsbrigaden hatten die Aufgabe, die Bevölkerung zu informieren, was Tag für Tag auf den Straßen, in den Schulen, in den Unis passierte. Es gab auch reine Frauenbrigaden. Ich habe immer gesagt, dass die Beteiligung der Frauen in den sozialen Bewegungen in Mexiko sehr wichtig war. 1968 aber war sie wirklich politisch.
Am 2. Oktober verwandelt sich der Platz in ein Inferno. Schreie, Schüsse und Maschinengewehrsalven, Hubschrauber. Am Tag danach leugnet die Regierung, dass ein Massaker stattgefunden habe.
Estando en la plaza abajo, viendo hacia los líderes, y ahí es cuando se da la represión brutal, ¿no? Que yo me doy cuenta que viene de la parte de arriba, de donde estaban ubicados en el edificio Chihuahua mis compañeros, porque el que estaba hablando le tapa la boca o una mano con guante blanco y le echa hacia abajo, y ahí comienzan las ráfagas, ¿no? De las metralletas y era directo hacia el pueblo, hacia abajo, hacia donde estábamos todos. No nada más había estudiantes, había amas de casa, padres, niños, todo.
Wir waren also auf der Plaza, schauten von unten zu den Sprechern hoch Und dann kam es zur brutalen Repression. Wie ich es mitbekommen habe, fing es oben an, im Gebäude Chihuahua, wo meine Compañeros waren. Eine Hand mit einem weißen Handschuh hält dem, der am Reden war, plötzlich den Mund zu. Und sie schmeißen ihn herunter. Und dann gehen die Salven der Maschinengewehre los, direkt in die Menschen, von oben herunter, in die Menge hinein, wo wir alle standen. Nein, da waren nicht nur Studenten, da waren Hausfrauen, Väter, Kinder, alle. Der Hubschrauber warf einige bengalische Feuer ab. Das war das Signal, mit dem Gemetzel zu beginnen, wie wir dann später erfahren haben. Ich wusste damals nicht, dass es bengalisches Feuer war. Es wurde neblig und man hörte das Geräusch von Panzern. Wir kannten es schon, sie waren ja in die Uni eingedrungen. Und man hörte Truppenbewegungen. Aber wir waren so daran gewöhnt, die Armee in der Stadt zu sehen, es war ja schon wie im Ausnahmezustand. Also dachten wir nicht, dass es ein größeres Problem geben würde. Aber nach dem bengalischen Feuer begann die Schießerei. Und alle Leute, die du fragen kannst, wie sie das Morden überlebt haben, können dir eine andere Version erzählen, je nach dem Punkt, von dem aus sie alles erlebt haben. Ich auf dem Platz, andere oben, andere bei der Kirche.
Pero yo sí vi cómo salió la ráfaga de arriba de donde estaban los líderes y me quedé petrificada, no podía creerlo. Entonces Tita me dijo, no seas pendeja, corre, te están matando a los estudiantes.
Yo corrí y nos fuimos hacia las ruinas, von oben kamen, wo die Anführer standen. Ich war wie versteinert. Ich konnte es nicht glauben. Und dann sagte Tita, sag kein Idiot, renn, sie bringen die Studenten um. Ich rannte und wir liefen zu den Ruinen. Damals waren die Ruinen noch unter offenem Himmel, nicht wie jetzt zu. Und wir rannten und mussten in die Hocke gehen, denn wir hörten die Kugeln über unsere Köpfe pfeifen.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Später schrieb die mexikanische Dichterin Rosario Castellanos ihr beeindruckendes Werk Memorial de Tlatelolco.
Die Dunkelheit bringt die Gewalt hervor und die Gewalt braucht die Dunkelheit, um das Verbrechen zu verhüllen. Deshalb dauerte der 2. Oktober bis in die Nacht, damit niemand die Hand sehen sollte, die die Waffe hielt, sondern nur ihr Aufblitzen.
Nacha fährt mit ihrem Bericht fort und erzählt uns, was danach geschah. Sie spricht von den Schuldigen, dem Schweigen und der Angst.
Con el color de sus nacimientos, el hambre y la
Wer hat getötet? Wer liegt im Sterben? Wer sind die Toten? Wer ist auf der Flucht? Ohne Schuhe? Wer sind die, die in einem Gefängnisloch verschwinden, in einem Krankenhaus? Wer die, die vor Entsetzen für immer stumm bleiben? Wer? Wer? Niemand. Am nächsten Tag niemand. Im Morgengrauen war der Platz gekehrt. Die Schlagzeilen der Zeitungen berichten vom Wetter.
Con lo que cuesta un minuto militar, ¿cuántos dejarían de ser esclavos?
100 Jahre nach der Mexikanischen Revolution und mehr als 40 Jahre nach den Olympischen Spielen in Mexiko 1968 und dem Massaker von Tlatelolco teilen wir heute mit Ihnen die Erinnerungen von Ana Ignacia Rodriguez, genannt La Nacha, spüren ihre Sensibilität, ihren Mut und was ihr die Kraft gibt, jahrzehntelang durchzuhalten.
Sie hörten eine Sendung von Alle Welt on Air, Bürgerfunk aus Köln, in unserer Reihe Mexiko – Mutige Frauen.
Diese und weitere Sendungen finden Sie als Podcast auf allewelt.de.